Minder wordt er in een etwas einfache Rede durch. Sie heißt die kleinere Analyse der Taten. Der Buddha nennt seinem Pfad ein Yana, ein Fahrzeug. Wir können mit diesem Fahrzeug überall hinfahren, wo wir wollen. Wir können so einen edlen Menschentum fahren. Wir können zum glücklichsten Menschen werden, den überhaupt die Erde trägt. Wir können ein göttliches Gemüt erreichen, und das jetzt schon. Wir können friedvoll, stille werden. Wir können so glücklich werden und so selig, dass wir mit niemandem überhaupt mehr tauschen möchten. Ja, wir können jetzt schon unseren Willen verlieren und damit den vollkommenen Frieden erreichen. Alles das können wir, und alles das können wir, wenn wir uns auf dieses Fahrzeug begeben, auf den achtfachen Pfad. Unser Mahatera nennt den achtfachen Pfad das Hehrste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und er ist in der Tat völlig einzig. Es gab immer schon Menschen, die die hohe Wahrheit vom Leiden zumindest in einem gewissen Umfang eingesehen haben. Und es gab auch immer schon Menschen, die eingesehen haben, dass es unser dürstender Wille ist, der uns unaufhörlich quält und uns nicht zum Glück des Friedens kommen lässt. Das ahnte ja auch selbst schon Schopenhauer, als er in der Galerie in Dresden vor dem Antlitz, vor dem Bilde des heiligen Franz von Assisi stand und nun staunend fragte, wie ist denn das möglich, dass man so friedvoll, so willenlos werden kann? Und es gibt auch Menschen, und es gab immer auch Menschen, die sehr wohl sahen, dass wenn es möglich wäre, diesem Willensdrang ein Ende zu machen, ruhig zu werden, friedvoll zu werden, dass hier das Glück zu finden wäre, also dass das wahre Glück im Glück der Wunschlosigkeit liegt. Das gab es eigentlich immer. Aber es gab niemals einen Menschen, der einen Pfad hätte aufzeigen können, einen deutlich bezeichneten Pfad, der tatsächlich bis zum Gipfel der höchsten Wunschlosigkeit des höchsten Glückes führt. Einen solchen Menschen gab es außer dem Buddha auf der Welt nicht. Der Buddha selbst sagt ja auch einmal zu seinen Jüngern, dass es gar nicht von Bedeutung wäre, wenn hinsichtlich des Lebensunterhaltes oder der Ordensregel Differenzen und Unstimmigkeiten unter den Jüngern aufkommen würden. Das wäre nicht wichtig. Aber wenn hinsichtlich des Pfades, wenn es da zu Differenzen und Unstimmigkeiten kommen würde, so wäre das das größte Unglück, was sich für die gesamte Bevölkerung ereignen könnte. Für viel Volk, zum Leide und Kummer für Götter und Menschen und auch zum Leide, Kummer und Unglück für uns selber, die wir hier sind. Auch seine Jünger erkannten sehr wohl diese ungeheure Bedeutung des Pfades. Und so lesen wir beispielsweise in den Reden, wenn es immer wieder heißt, der Buddha ist des unentdeckten Weges Entdecker, des ungeschaffenen Weges Erschaffer, der Zeiger eines Weges, der vor ihm noch keiner gezeigt hat, der Künder eines Weges, der Kenner eines Weges. Also er ist der Einzige, der uns einen Weg zeigt. Und denken Sie einmal darüber nach, was für ein unerhörtes Glück wir haben, dass wir zu diesem Einzigen gefunden haben, dass wir tatsächlich diesen Weg sehen und auch gehen können. Dieser Weg setzt sich, wie Sie ja wissen, aus drei Teilen zusammen. Den Teil der Sittenreinheit, den Teil der Konzentration und den Teil der Weisheit. Dabei ist es so, dass es ohne Konzentration und Weisheit keine Sittenreinheit gibt und ohne Sittenreinheit keine Konzentration und keine Weisheit. Es ist also nicht so, dass sie sich, wie der Mahatera einmal schreibt, wie Glieder an einer Kette oder wie Perlen an einer Kette aneinander reihen, sondern sie bilden in Wirklichkeit ein organisches Ganze. Dabei ist die Sittenreinheit nicht in einer formellen Einhaltung der Sila, wie das viele, viele glauben, sondern tatsächlich in einer stufenweise Verwirklichung der Freundschaft mit allen Lebewesen, des Mitgefühls mit den Lebewesen, der Mitfreude und des Gleichmutes gegenüber der Persönlichkeit und dem Zentrum. Unser Mahatera schreibt wirklich, dass wer in seiner Lehre des Buddha, dass wer diese göttlichen Zustände nicht verwirklicht hat, niemals das Ziel erringen kann. Also es gibt keine Erreichung des Nibbana ohne Verwirklichung dieser göttlichen Zustände. Und der Mahatera schreibt weiter, wenn diese göttlichen Zustände nicht nach für einen Menschen, der sie verwirklicht, nicht das vollkommene Nibbana als Folge haben, dann liegt das nur daran, weil er an diesen Zuständen hängt. Sonst würden sie nämlich sogar zum vollkommenen Nibbana führen. Und man kann sich vorstellen, wie leicht man an diesen Zuständen hängt. Denn wie herrlich ist ein Leben, wenn man nur mehr von Freundschaft gegen die Lebewesen bewegt ist, nur mehr von Mitgefühl, nur mehr von Mitfreude und von einem hohen Gleichmut gegenüber der eigenen Persönlichkeit und den Sinnenfreuden. Dass das ein herrlicher Zustand ist, kann man sich denken. Und wenn man eben davon nicht loskommt und den an ihn hängt, dann kann man diesen letzten Schritt nicht tun. Aber nur dann. Diese Rede, die wir heute lesen wollen, behandelt ebenfalls den ersten Teil des Pfades, nämlich die Sittenreinheit. Und Sie werden sehen, dass auch in dieser Rede die göttlichen Zustände, die Freundschaft, das Mitgefühl, die Mitfreude und der Gleichmut, dass das sozusagen wie die Grundmelodie durch die ganze Rede hindurchgeht. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savati im Siegerwalde im Garten Anatha Pindikas. Da begab sich den Supo, ein junger Brahmane, der Sohn Todeos, dorthin, wo der Erhabene weilte, wechselte mit dem Erhabenen höflichen Gruß und freundliche begrüßende Worte und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach nun Supo, der junge Brahmane, der Sohn Todeos, zum Erhabenen also. Was ist wohl, O Gotamo, der Grund? Was ist die Ursache, dass man auch unter den Wesen, die menschliche Form angenommen haben, Niedrigkeit und Vorzüglichkeit findet? Man sieht, O Gotamo, kurzlebige Menschen und man sieht langlebige. Man sieht solche mit vielen Krankheiten und solche mit wenig Krankheiten. Man sieht hässliche und schöne. Man sieht wenig Vermögende und man sieht viel Vermögende. Man sieht Arme und man sieht Reiche. Man sieht solche aus niedrigen Familien und solche aus hohen Familien. Solche, die wenig Weisheit besitzen und man sieht solche, die große Weisheit besitzen. Was ist da, O Gotamo, der Grund? Was ist die Ursache, dass man auch unter den menschlichen Wesen, die sich eine menschliche Beilegung zugelegt haben, Verkommenheit und Vorzüglichkeit findet? Denken Sie einmal darüber nach. Glauben Sie, dass es einen Menschen gibt, dem diese Frage nicht auch schon einmal gekommen ist? Und zwar oft. Jeder wird schon einmal gedacht haben, woher kommt es denn, dass dieser Mensch so gesund ist? Er ist doch gar nicht so moralisch und ist doch so gesund. Und der andere ist ein ewig kranker Mensch. Der eine hat eine gute Urteilskraft, der andere eine schlechte. Der eine hat gute Qualitäten mitbekommen, ist von Geburt aus schon ein liebevoller, gütiger, mitfühlender Mensch. Und der andere tut sich so schwer, aus einem ungütigen Menschen ein bisschen netter Mensch zu werden. Woher kommt denn das alles? Warum ist der eine so dumm und warum ist der andere so klug? Warum hat der eine so wenig Weisheit und dem anderen, den fällt sozusagen alles in den Schoß? Der eine ist ein Pechvogel und der andere ist ein Glücksfeld. Ich erinnere mich, mein Mann hat eine bekannte Familie, die eigentlich aus der Not nie herauskommt. Der Mann ist ein durchaus kluger Mensch. Und er sagte mir letztes Mal, mein Mann, weißt du, diese Familie gebe ich keinen Rat mehr. Da kann ich machen, was ich will und sagen, was ich will. Es geht alles schief. Und es gibt in der Tat solche Menschen. Das sind die ausgesprochenen Pechvögel. Die gibt es, genauso wie es die ausgesprochenen Glückspilze gibt. Also, Ich will nur sagen, diese Frage, warum das so ist, warum der Maharishi Ramana ein so gewaltiger Geist wurde, der gewaltigste Geist, den wir überhaupt in unserem Jahrhundert haben oder gehabt haben, warum musste der so elend am Krebs sterben? Und andere sterben eigentlich einen viel leichteren Todes. Also diese Frage, die wird auch heute vielen Menschen kommen und mir ist sie selbst schon oft und oft gekommen, woher das wohl kommt. Und nun hören Sie die Antwort des Buddha, die Sie auch sonst von niemandem hören werden. Meine Tat ist mein Besitz, Brahmane. Meine Tat ist mein Erbteil. Meine Tat der Mutterschoß, der mich gebiert. Meine Tat, das Geschlecht, dem ich verwandt bin. Meine Tat ist meine Zuflucht. Das ist der Grund, warum man unter den Wesen Vollkommenheit und Vorzüglichkeit findet. Bei uns ist es umgekehrt. Wir geben die Schuld, wenn irgendwas schief geht, immer den Verhältnissen. Wir geben sie dem Staat, wir geben sie unseren Eltern, wir geben sie den Kindern, wir geben sie unseren Freunden. Irgendwo finden wir immer einen Schuldigen für das, dass es nicht so ist, wie wir es wollen. Und in Wirklichkeit sagt der Buddha, nein. Alles das, was du jetzt erntest, das hast du dir irgendwie verdient. Das braucht nicht jetzt gewesen sein, das kann vor langer, langer, vielleicht sogar vor Tausenden und Tausenden, vor Jahren gewesen sein. Es wird uns ja auch überhaupt nichts geschenkt. Es gibt nichts Geschenktes, schreibt der Mahathera einmal. Und es kann nichts Geschenktes mehr geben. Wir müssen uns alles verdienen. Auch wenn es uns heute gut geht, so haben wir uns das verdient. Und wenn es uns gut gehen soll, auch in der Zukunft, so müssen wir uns auch das verdienen. Also gibt der Buddha eine völlig andere Antwort, wie alle anderen. Wie oft hört man heute die Kinder, ja, meine Mutter ist schuld, meine Mutter hat mich so erzogen, oder der Vater hat das verkehrt gemacht. Bei anderen sagen wir, der Staat hat das verkehrt gemacht, und so weiter. Gewiss macht er es verkehrt. Aber das geht ja mich nichts an. Wenn ich es richtig mache, wenn ich den rechten Weg gehe, dann wird es zum Guten gehen. Nicht kann ich, was der Herr Gotamo in Kürze gesagt, nicht ausführlich dargestellt habe, dem ganzen Sinne nach verstehen. Gut wäre es, wenn mir Herr Gotamo die Lehre derart zeigen wollte, dass ich den ganzen Sinn dieser kurzgefassten Rede verstehen könnte. Wohlan dem Brahmane, so höre und achte wohl auf meine Rede. Ja, Herr, sagte Dasupo, der Brahmane, der Sohn Podeos aufmerksam zum Erhabenen. Der Erhabene sprach also. Da vollzieht Brahmane irgendein Weib oder ein Mann Angriffe auf die Lebewesen. Das wird nämlich übersetzt, er tötet. Aber in Pali heißt es eigentlich, er vollzieht Angriffe auf die Lebewesen. Natürlich ist das Töten gemeint. Er ist grausam, mit blutig befleckten Händen und mit der Absicht, andere zu verletzen und zu töten. Ohne Erbarmen gegen die Lebewesen. Und hier sehen Sie wieder die göttlichen Zustände. Also ohne Erbarmen gegen die Lebewesen. Das heißt, die göttlichen Zustände, die Freundschaft, das Mitgefühl, die sind wirklich, wie wir einmal sagten, eingefroren bei ihm. Da ist nichts da. Da ist kein Erbarmen da. Da lässt ihn solches Wirken also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode abwärts geraten auf schlechte Pferde zur Tiefe hinab in die Niraya-Hölle. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neugeboren ist, kurzlebig sein. Das ist der Übergang, Brahmane, der zu kurzem Leben führt, dass man da Angriffe auf die Lebewesen macht, grausam und mit Blut befleckten Händen ist, in der Absicht zu verletzen und andere zu töten, ohne Erbarmen gegen die Lebewesen. Das heißt also, ohne Mitgefühl, ohne die Fähigkeit, sich zu freuen, dass es einem anderen gut geht. Wer die Werke des Mahathera gelesen und studiert hat, der weiß natürlich, dass eben diese Willenstendenz die Freude hat, Leben abzukürzen, dass die sich dann an einem selber auswirkt, indem sie selber zu einem kurzlebigen Keim führt. Der Buddha schildert ja immer die krassesten Fälle. Und man kann sich denken, dass ein Mensch, der wirklich, ich sage mal, als Beruf das Töten anderer Wesen erwählt hat, dass der auch gar nirgends anders wiederkommen kann als in der Niraya-Hölle, als eben in den Abgründen des Daseins. Woher kommt es aber, dass der Buddha sagt, entweder ein solcher Mensch, der also laufend tötet, kommt in die Abgründe oder aber er erlangt Menschentum? Das kann doch kein Zufall sein. Woher kommt das? Hier wird das nicht weiter erklärt, aber es ist wohl anzunehmen, dass die Willenstendenz hier das Ausschlaggebende ist, die dem Töten zugrunde liegt. Nehmen Sie nur einmal ein Beispiel an. Zwei Menschen töten ihren Hund. Dann ist fraglos die Willenstendenz des einen und des anderen völlig verschieden. Der eine tötet ihn vielleicht, weil er alt ist, weil er ihm das Alter, das gefällt ihm nicht und er glaubt wirklich, dem Hunde vielleicht etwas zu ersparen. Und der andere tötet ihn, weil er ihm unbequem ist. Denn es kann ja nicht Zufall sein, dass der eine, der tötet, kurzlebig wird als Mensch und der andere in die Hölle kommt. Also muss ein Unterschied sein. Und zwar in der Willenstendenz, die dem Töten zugrunde liegt. Hier denke ich zum Beispiel an meine Zugefrau. Deren Vater war Wirt und hatte eine Metzgerei. Und sie erzählte mir erst das letzte Mal. Ja, sagte sie, wie mein Vater alt war, der hat immer gesagt, mit dem Tiertöten will ich nichts mehr zu tun haben. Dieser Beruf war mir schon am Schluss derartig widerlich. Ich kann das gar nicht mehr mit anschauen. Das war auch ein Mensch, der immer getötet hat. Und trotzdem war bei diesem Mann bereits ein solcher Schrecken da. Er will nichts mehr damit zu tun haben. So wäre es ohne weiteres verständlich, wenn dieser Mann als Mensch wiedergeboren wird, aber eben deshalb, weil er so wie getötet hat, kurzlebig ist. Während ein anderer Metzger, der das mit Lust und Wonne tut, wie es ja auch solche gibt, man braucht sie nur oft anschauen, wenn sie ein Kalb hineintreiben, nicht wahr, dass der dann tatsächlich, weil er mit Lust und Freude tötet und auch keine rechte Erkenntnis mehr fasst, in die tiefsten Abgründe des Daseins kommt. Es muss doch wohl irgendwo sein, denn ein Zufall kann es ja nicht sein. Nehmen wir mal eine ganz einfache Sache. Wenn zwei Menschen lachen, glauben Sie, dass da bei jedem Lachen eine verschiedene Willenstendenz dahinter steckt? Schon bei der gleichen Sache. Sie erzählen irgendetwas. Jeder lacht und trotzdem wird der Grund, die Geistesausrichtung, bei jedem eine andere sein. Die wird nicht gleich sein. Zwei Menschen weinen, wenn sie ihre Mutter verloren haben. Und trotzdem wird die Geistesausrichtung eine verschiedene sein. Und so ist es ja wohl auch da. Und gerade dieser Mann, wie sie mir immer wieder sagt, denn die Huber hat sehr viel Verständnis für die Tiere. Mein Vater hat immer gesagt, nein, ich kann das gar nicht mehr sehen, ich will gar kein Kalb mehr sehen. Also der hat einen direkten Horror davor. Wie es ja auch bekannt ist, dass es zum Beispiel Metzger gibt, die zwar das Fleisch kaufen im Schlachthof, aber nicht töten wollen. Das gibt es nämlich auch. So unlogisch die ganze Sache ist, der Mensch ist nicht logisch. Wenn er logisch wäre, wenn wir logisch wären, dann müssten wir mindestens einmal Wiederkehrende oder nie Wiederkehrende sein. Und wie sollten die anderen Menschen logisch sein? Die sind auch nicht logisch. Aber überlegen Sie einmal, also es gibt auch zwischen den Metzgern die verschiedensten. Ich denke jetzt gerade an die Fischer. Dieser Fischer, der mir diese eingefrorenen Seevögel gerettet hat, sagte meine Huber zu mir, das ist ein großer Tierfreund. Ich hatte ganz geschüttelt vor dem Tierfreund. Aber der hat tatsächlich, dieser Mann, unter Lebensgefahr ist er aufs Eis gekrochen, musste ja rechnen, dass er einsinkt. Und wollte auch die 20 Mark gar nicht nehmen von mir. Sagte, das ist doch selbstverständlich. Nicht, er wollte absolut die 20 Mark nicht nehmen, ich habe sie dann seinen Kindern gegeben. Also es ist ein Unterschied zwischen Töten und Töten. Das ist gar keine Frage. Daher kommt es auch, dass der Buddha sagt, der eine, dem sozusagen sein Leben ist zu töten, er kommt in die tiefsten Abgründe des Daseins. Der andere, der aber irgendwie schon auch andere Willenstendenzen hat in diese Richtung, wie der Vater von der Florian Huber, kann fraglos ein Menschentum erreichen, wobei er kurzlebig wird. Dazu, das kann man natürlich nicht hundertprozentig dürfen sein, weil, wie der Herr Doktor ja auch sagte, da noch ganz andere Willenstendenzen mitsprechen. Nicht? Aber ich sehe jetzt nur die eine Tat, die eine Willenstendenz des Tötens betrachten wir ja jetzt. Und so ist es ja mit allen Dingen. Da vollzieht Brahmane irgendein Weib oder ein Mann keine Angriffe auf die Lebewesen. Er hält sich zurück vor jedem Angriff auf die Lebewesen.
Er hat den Stock beiseite gelegt, das Schwert beiseite gelegt, er lebt feinfühlend, voll Teilnahme hebt er zu allen lebenden Wesen Freundschaft und Mitgefühl. Jetzt haben Sie den entgegengesetzten Fall. Und hier sehen Sie offensichtlich die göttlichen Zustände. Das eine ist der Mensch, der in der Richtung der göttlichen Zustände lebt, und das andere ist der Mensch, der ohne sie lebt. Nun ist es natürlich meistens nicht ein Entweder-Oder, meistens, nicht wahr, sondern meistens ist es ein Konglomerat. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde geraten in göttliche Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren wird, langlebig sein. Das ist der Übergang Brahmane, der zu langem Leben führt. Dass man da jeden Angriff auf die Lebewesen verworfen hat, sich von jeglichem Angriff ferne hält, den Stock beiseite gelegt hat, sehen Sie diese anschauliche Art, ich finde das wunderschön, das Schwert beiseite gelegt hat, dass man feinfühlend lebt, voll Erbarmen gegenüber allem, was da lebt und atmet. Und auch hier sehen Sie wieder, der eine kommt in eine göttliche Welt, in eine himmlische Welt, der andere erreicht ein langlebiges Menschentum. Warum? Doch fraglos nur deshalb, weil bei dem einen die göttlichen Zustände stärker und lebendiger waren, während sie beim anderen noch unvollkommener waren, noch nicht so ausgebildet waren. Also es bestimmt nur der Grad der Entfaltung, dass ob er da oder da wiedergeboren wird. Da hegt Brahmane irgendein Weib oder ein Mann eine harmverursachende Gesinnung gegenüber den Lebewesen mit seiner Hand, mit einem Erdklumpen, mit einem Stock oder mit einem Schwert. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode abwärts geraten auf schlechte Pferde, zur Tiefe hinab in die Niraya-Hölle. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er da neu geboren wird, vielerlei Krankheiten haben. Das ist der Übergang Brahmane, der zu vielerlei Krankheiten führt, dass man da eine harmverursachende Gesinnung gegenüber den Lebewesen hegt. Mit seiner Hand, mit einem Erdklumpen, mit einem Stock oder mit einem Schwert. Also hier heißt es nun, dass man nicht tötet, sondern dass man mit anderen Mitteln Angriffe gegen die Lebewesen vollzieht, dass auch ein solches Handeln in die Abgründe des Daseins führt oder, wenn man Menschentum erreicht, dass man über vielerlei Krankheiten haben wird. Auch hier liegt natürlich der Wunsch, möchten diese Wesen zugrunde gehen, möchten sie so nicht sein. Zu diesem unheilvollen Handeln gehören natürlich die fünf Berufe, die der Buddha aufzählt, ich glaube es sind fünf Berufe, die in die Abgründe des Daseins führen, nämlich der Handel mit Waffen, der Handel mit lebenden Wesen. Man kann sich jeder ausrechnen, was da alles dazugehört. Es gehört natürlich auch jede Zoohandlung letzten Endes dazu, nicht wahr? Weil sie ja auch nicht wissen, was mit den Tieren geschieht. Der Handel mit Fleisch, der Handel mit alkoholischen Getränken und der Handel mit Gift. Natürlich ist das nicht zum Zwecke der Medizin gemeint, sondern zum Zwecke der Tötung der Lebewesen, wie bei uns die Schädlingsvertilgung, Unkrautvertilgung, nicht? Und alle diese Gifte für Mäusevertilgung, Rattenvertilgung und so weiter und so weiter. Diese Mittel sind hier alle gemeint. Auch der Handel mit Fleisch. Sehr schön finde ich auch dieses Wort Übergang, wenn Sie das überlegen. Wir sind ja letzten Endes, wie der Bruder Dhammapala auch schon darüber gesprochen hat, alle miteinander in einen unaufhörlichen Übergang, schon körperlich. Es ist ein unaufhörlich anders Werden unserer Maschine. Man geht von der Kindheit zur Jugend und von der Jugend ins Alter und vom Alter ins Greisenalter. Also man ist unaufhörlich in einem Übergang. Aber genauso ist man auch im Gemüte mit seinen Willenstendenzen unaufhörlich in einem Übergang. Mit jedem guten Gedanken baut man schon wieder an einer guten Wiedergeburt. Mit jedem Gedanken der Gewalttätigkeit baut man an einem schlechten Übergang, der sich schon jetzt sichtbar macht in der Disharmonie, mit der man sich mit sich selbst befindet und vor allem aber dann nach dem Tode, nach dem Zerbrechen des Körpers. Da hegt wieder Brahmane irgendein Weib oder ein Mann keine harmverursachende Einstellung gegenüber den Lebewesen. Weder mit seiner Hand, noch mit einem Erdklumpen, noch mit einem Stock, noch mit einem Schwert. Da lässt ihn solches Wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode, auf gute Pferde geraten, in göttliche Welt, oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neugeboren wird, wenig Krankheiten haben. Das ist der Übergang, der zu wenig Krankheiten führt. Dass man da keine harmverursachende Gesinnung hat, dass man gegen die Lebewesen mit keinem Stock, keinem Erdklumpen, keinem Schwert gegen sie vorgeht. Halten Sie es für möglich, dass ein Mensch keine harmverursachende Gesinnung hat, ohne Freundschaft und ohne Mitgefühl? In Wirklichkeit ist das völlig unmöglich. Nehmen Sie einmal an, sagen wir mal, ein armer Mann besitze einen kleinen Bach, in dessen Wasser sich Fische befinden. Er ist Buddhist. Wenn er diesen Bach verpachtet, so könnte er sein Leben auf bescheidene Weise sorglos fristen. Aber er weiß natürlich, dass dann die Fische getötet werden. Wenn er also nur eine nicht harmverursachende Geisteseinstellung hätte, ohne Freundschaft für die Fische, würde er doch fraglos niemals auf die Dauer sein elendes Leben weiterfristen, sondern er würde das Fischwasser eben verpachten und sich damit an der Tötung der Fische gerade beschuldigt sein. Ich will nur sagen, oder ich kenne den Fall von einem Buddhisten, der hat in Unkenntnis der wirklichen Sachlage, das war ein alter Lehrer am Lande, Herr Bachmeier ist gestorben, er war Gemeindemitglied, der wurde pensioniert und hat sich nun in heller Freude 20 Hühner hergenommen. Das ging am Anfang sehr gut, die Hühner lebten und die hatten ein sehr schönes Leben. Und auf einmal, nach einigen Jahren, 5, 6 Jahren, haben die Hühner das Legen aufgehört, nicht wahr? Und nun kam für ihn das Problem, ja, soll ich jetzt wirklich diese Hühner, bis sie sterben, erhalten und pflegen? Und ich weiß es noch, wie er zum Matera kam und ihm das Problem vorlegte.
Worauf der Matera nur doch selbstverständlich,
dass sie das tun würden. Ich weiß es ja, sie machen es ja auch so. Nicht wahr? Und auch mit den Kaninchen. Aber ich will nur sagen, ohne Freundschaft, ohne Mitgefühl, ist das völlig unmöglich. Also eine harmfreie Gesinnung ohne die göttlichen Zustände gibt es nicht. Oder glauben Sie es gibt? Das ist doch völlig unmöglich. Und zwar müssen Sie schon, wenn man wirklich harmlos leben will, also keinem Wesen Harm verursachen will, müssen Sie schon in einem ziemlichen Grad entfaltet sein. Denn sonst bricht die ganze Sache zusammen in dem Augenblick, wo wirkliche Opfer verlangt werden. Oder Sie haben eine Ziege, oder Sie haben eine Kuh, die dann keine Junge mehr bringt. Es ist nicht so leicht, ein gütiger Mensch zu sein. Es ist nicht so leicht, Freundschaft gegen die Lebewesen zu hegen. Aber erst dann ist man ein Silavato, ein sittlicher Laienanhänger. Und wenn man kein sittlicher Laienanhänger ist, kann man natürlich auch kein Sotapanno sein. Aber die meisten Buddhisten wollten zuerst Sotapanno werden, sittlich sind sie sowieso. Aber sie sind eben nicht sittlich, denn das nenne ich nicht sittlich. Wenn ich wirklich sittlich bin, muss ich so viel Herzensgüte haben, dass wenn solche Fälle an mich herantreten, ihre Lösung für mich selbstverständlich ist. Ich erinnere mich an eine ganz Kleinigkeit. Ich bin so furchtbar gern schwimmen gegangen früher, hier unten im See. Und da kam ich einmal heraus und es war alles voll Bremen. Und dann sagte ich zum Matera, also das ist wirklich nicht auszuhalten da unten, man wird derartig verstochen von den Bremen.
Ja gut, so gehst du denn runter, geh doch in die Badewanne.
Das Problem war erledigt für ihn, natürlich. Weil wenn man unten ist, man erschlägt denn die eine oder andere da. Geht eben nicht anders, dann stechen wir artig, dann schlägt man eben um sich. Worauf er sehr einfach sagte, geht doch in die Badwand. Natürlich hat er recht gehabt. Also, nur wenn man wirklich Opfer bringen kann einem anderen Lebewesen, nur dann kann man auch sagen, dass man die göttlichen Zustände ein bisschen an sich verwirklicht hat. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Es ist nämlich interessant in der Buddha-Lehre. Welchen Weg lehrt uns nun der Buddha zur Überwindung unserer schlechten Eigenschaften? Es sind eigentlich Ausnahmen, wo er den Weg der Unterdrückung lehrt. Es sind Ausnahmen. Es kann momentan etwas aufsteigen, wo man es einfach mit den Zähnen zusammenbeißen muss und nicht hochkommen lassen darf. Aber es sind das Ausnahmen. Der andere Weg ist der, wo er sagt, betrachtet diese Eigenschaft, betrachtet diesen Fehler, sodass ihr seht, dass ihr selber, wenn ihr diese Dinge pflegt, in euer Unglück rennt. Aber der viel häufigere Weg, den er uns lehrt, ist eigentlich die entgegengesetzte Eigenschaft, zum Fehler zu entwickeln. Auch hier sehen Sie, er tötet, wer die Neigung hat, Leben, Angriffe auf die Lebewesen zu vollziehen, soll die Freundschaft gegen die Lebewesen entwickeln. Also genau das Gegenteil. Und genau das macht aber auch unsere moderne Psychologie. Nehmen Sie an, ein Mensch leidet an sexuellen Vorstellungen. Ja, wenn er nur seine sexuellen Vorstellungen betrachtet, dann wird er nie herauskommen aus ihnen. Wenn er aber, sagen wir, jetzt mal sich ganz wegbegibt von diesem Gebiet, er verlegt seine ganze Kraft auf die Freundschaft gegenüber den Lebewesen, auf das Mitgefühl, auf die Mitfreude, auf die Loslösung von den Sinnenfreuden, auf die Reizlosigkeit, also nicht auf die Betrachtung des eigentlichen Übels, sondern auf das Gegenstück, auf den Gegenpol. Und diese Methode gibt der Buddha eigentlich viel, viel häufiger. Und da ist gerade die Pflege der Freundschaft, des Mitgefühls, der Mitfreude und des Gleichmutes eigentlich das beste Mittel gegen sämtliche Fehler anzuwenden. Denn so werden dann die Fehler doch irgendwie wie auf ein Nebengleis abgestellt, wenn man seine Kraft auf diese Dinge wirft, man schenkt ihnen keine Beachtung und weil sie dann sozusagen im Dunkeln liegen, verkümmern sie schön langsam. Ist auch das ein Weg und ich glaube, es ist sogar der beste Weg. Da ist Brahmane, irgendein Weib oder ein Mann, zornig, heftig. Wenn ihm auch wenig gesagt wird, ist er sofort beleidigt. Er erregt sich, er ärgert sich, widersetzt sich, ist nachtragend. Er legt Hass und Misstrauen an den Tag. Da lässt ihn solches Wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode, abwärts geraten auf schlechte Pferde zur Tiefe in die Niraya-Hölle. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neugeboren wird, hässlich sein. Das ist der Übergang Brahmane, der zur Hässlichkeit führt. Dass man da zornig wird, heftig wird, wenn einem auch wenig gesagt wird, sofort beleidigt ist, sich erregt, sich ärgert, sich widersetzt, Verdrossenheit, Hass und Misstrauen an den Tag legt. Wie ist das möglich, möchte ich Sie nun fragen, dass ein Mensch, der ermahnt, leicht beleidigt ist, nachträgerisch ist, dass ein solcher Mensch in die Hölle kommen kann. Wegen dieser Willenstendenz. Man versteht es vielleicht leicht, wenn man sagt, er bringt andere Lebewesen um. Das ist, geht eher in den Kopf. Aber dass einer, der beleidigt wird, gekränkt wird, dass der stets beleidigt ist, dass das sofort in die höllische Welt führen soll, wie ist denn das zu verstehen? Der identifiziert sich völlig mit seiner Persönlichkeit. Mich hat er beleidigt. Mir hat er das gesagt. Nicht das? Ich glaube, dass es der Hass ist, der in die Hölle führt. Denn auch beim Töten ist es, was führt denn in die Hölle? Nicht die Tat. Die Tat selbst nicht. Aber der Hass führt in die Hölle. Wer da ist, die Gier und der Hass. Und so ist es auch, ja, das ist ja der Hass, der zur Vernichtung der Lebewesen führt. Auch der Hass, der ja, wenn Ihnen jemand etwas sagt, sei es nun richtig oder falsch, das spielt ja da in dem Fall gar keine Rolle. Und Sie sind sofort nachträgerisch, Sie sind beleidigt. Die Freundschaft ist irgendwie, hat einen Riss bekommen, wie man so sagt. Das ist dann ja schon Abweichung. Je nach dem Hass. Denn in die Hölle, in Abgründe, können meines Erachtens, wie ich die Buddha-Lehre verstehe, immer nur Gier und Hass führen. Ein in den Abgrund führende Gier, erinnern Sie sich, ein in den Abgrund führenden Hass, ein in den Abgrund führende Verblendung. Also muss auch dahinter ein in den Abgrund führender Hass stecken. Sonst könnte es nicht in die Abgründe führen. Sonst würde es eben, wie der Buddha sagt, man würde als Mensch wiedergeboren und sehr hässlich sein. Denn Hass macht ja hässlich. Aber es ist tatsächlich so. Suchen Sie mal einen Menschen, dem Sie einen Fehler sagen können. Und Sie haben nachher das Gefühl, es ist alles beim Alten geblieben. Die Freundschaft ist die gleiche geblieben. Sie sind ein Juwel von einem Menschen, wenn Sie einen solchen Menschen finden. Und wir haben einen in der Gemeinde, wer ihn kennt, der wird schon wissen. Und ich muss wirklich sagen, das rührt mich immer zutiefst. Es ist ein Mann, und wenn man ihm irgendeine Kleinigkeit sagt, der nimmt das derartig reizend an.
Du weißt schon, wie ich meine.
Der nimmt das so reizend an, und man merkt gerade, wie sich der noch lange Zeit freut, dass man ihm das gesagt hat, und dass er endlich dagegen ankämpfen kann. Nicht, dass er diesen Fehler gleich verliert. So geht ja das auch gar nicht. Aber er ist so froh, dass er jetzt einmal überhaupt weiß, wo seine Fehler liegen. Und ich weiß selbst nicht, ob ich so wäre. Aber ich will nur sagen, es ist das nämlich was sehr Großes. Und eine sehr große Überwindung seiner Persönlichkeit, die ja doch so wunderbar ist und auf die man so stolz ist. Nicht wahr? Und wer das kann, hat schon einen sehr hohen Grad von Loslösung. Im Gegensatz aber derjenige, man wagt doch auch, wagen Sie es irgendeinem Menschen, einen Fehler zu sagen. Und je älter man wird, desto weniger wagt man es. Nicht wahr? Weil man genau fühlt, da ist ja irgendein Riss. Es ist nicht mehr so wie vorher. Das Vertrauen des anderen ist irgendwie kaputt. Nicht wahr? Man spürt es sofort. Aber bei einem Weltmenschen, da kann dann gerade so ein tödlicher Hass daraus werden. Ein Hass, der eben je nachdem in die Abgründe des Daseins führen kann. Denn es gibt nur die drei Übel, die in die Abgründe führen. Gier, Hass und Verblendung. Und hier ist auch außer dem Hasse noch eine hanebüchene Verblendung dabei, was Sie vorhin angedeutet haben. Eine vollkommene Identifizierung mit dieser Persönlichkeit. Das bin ich, mich hat man beleidigt. Mich, der ich doch so vollkommen bin. Mich, der ich doch alles so richtig meine und so richtig tue. Da ist wieder Brahmane. Irgendein Weib oder ein Mann nicht zornig gesinnt, nicht heftig. Wenn ihm auch viel gesagt wird, ist er nicht beleidigt. Soll man sich ja nicht täuschen, wie schwer das ist. Er erregt sich nicht, er ärgert sich nicht, widersetzt sich nicht. Ist nicht nachtragend, legt nicht Hass und Misstrauen an den Tag. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde geraten in göttliche Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren wird, schön sein. Das ist der Übergang Brahmane, der zu Schönheit führt, dass man da nicht zornig gesinnt wird, nicht heftig ist, wenn einem auch viel gesagt wird, nicht beleidigt ist, sich nicht erregt, sich nicht ärgert, sich nicht widersetzt, nicht nachträglich ist, keinen Hass und kein Misstrauen an den Tag legt. Im Übrigen wissen wir ja alle, wie unendlich schwer das rechte Handeln ist. Und mir jedenfalls geht es so, je älter ich werde, desto schwieriger erscheint es mir oft, das rechte Handeln zu finden. Und wenn nicht die geistige Ausrichtung wäre, dass man, da weiß man, bin ich voll Freundschaft gegenüber dem anderen erfüllt oder nicht, das weiß ich. Ob ich falsch handle, das weiß ich nicht. Ob ich einen falschen Ratschlag gebe, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, ob ich voll Freundschaft zu ihm bin. Auch wenn es andere dann verkehrt ist, nicht? Und das ist sehr oft verkehrt. Aber wie mein Gemütszustand ist, das weiß ich. Und auf den kommt es immer an. Da habe ich diese Woche eine Schrift, und da wurde berichtet, wie die Chainas, eine religiöse Sekte, die es schon zu Zeiten des Buddha gab, wenn die ein gutes Werk tun wollen, dann gehen sie zum Beispiel, und sie haben nicht viel Geld, wenn sie Geld haben, dann kaufen sie irgendeine Gans oder einen Kalb oder irgendetwas und geben ihm die Freiheit, oder sie nehmen es bei sich auf, um es lebenslänglich zu pflegen. Aber wenn sie nicht viel Geld haben, dann gehen sie zu einem Bauern und geben ihm 5 oder 6 Mark und bitten ihn, die Fliegen zu fangen und die Fliegen dann in den Wald oder auf eine Wiese zu tragen und dort auszulassen. Weil die Bauern natürlich die Fliegen alle umbringen. Nicht wahr? Und damit die nicht umgebracht werden, das würden sie heute noch machen, die Chinas, bitten sie also da, sie sollen die Fliegen fangen und dahin tragen. Ich will nur sagen, wie weit diese Ahimsa, diese Gewaltlosigkeit und wie weit die Freundschaft gehen kann. Natürlich wäre es falsch, man fängt bei den Fliegen an, statt bei seinen Tieren und bei seinen Menschen. Das ist mal der Anfang. Deswegen wird man auch keine Fliege umbringen und sie natürlich hinaussetzen. Aber ich will nur sagen, selbst die Chinas, wie weit das da alles geht. Und in dieser Zeitschrift, seine buddhistische Zeitschrift, die machen sich natürlich über das sehr lustig, das sei keine Karuna mehr, kein Mitleid mehr, sondern das sei eine Sentimentalität. Aber das möchte ich natürlich bestimmt nicht sagen. Obwohl ich nicht mit den Fliegen anfangen würde, sind wir mal ehrlich. Aber ich würde niemals lachen gegen einen Menschen, der so etwas macht. Das ist doch immerhin eine wunderbare Geistesausrichtung. Dass vielleicht manchmal die Urteilskraft fehlt, dass er beim Wichtigen nicht anfängt und bei dem Kleineren zuerst anfängt. Aber hier gilt auch die Tat im Gedanken, ist wohl das Wichtigste. Da ist Brahmane irgendein Weib oder ein Mann eifersüchtig. Wenn andere Verdienste haben, wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet, geehrt, gefeiert werden, ist er eifersüchtig, neidig, frönt der Eifersucht. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode abwärts geraten, auf schlechte Pferde, zur Tiefe in höllische Welt. Wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er da neu geboren wird, wenig Vermögen. Das ist der Übergang Brahmane, der zu wenig Vermögen führt, dass man da eifersüchtig ist, wenn andere Verdienste haben, wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet, geehrt, gefeiert werden, neidig, missgünstig ist, der Eifersucht frönt. Wenn man sich sein Gewissen erforscht, man kann nämlich leicht neidig sein, obwohl jeder glaubt, er ist nicht neidig. Wenn man sieht, der andere baut sich das schöne Haus nicht, der andere hat eine schöne Wohnung, der andere hat einen Eisschrank, ich plage mich doch genauso, mein Mann arbeitet genauso viel, der hat das, warum hat der das nicht, warum bringt der so was, es ist ja alles diese Dinge. Und so sagt dann auch der Buddha, es gibt fünferlei Arten des Neides. Neid auf Wohnung, der hat eine schöne Wohnung, warum hat sie der nicht? Fragen Sie sich jetzt einmal, Sie würden eine Wohnung suchen und Sie hätten eine schöne Wohnung gefunden. Und nun würde sie Ihnen ein anderer in letzter Minute wegschnappen. Würden Sie es wirklich dem von Herzen gönnen, die Wohnung? Man sagt, nein, ich bin doch nicht neidisch. Ärgerlich, ja, ärgerlich ist ja, nicht wahr? Eigentlich hätte doch ich die Wohnung kriegen müssen. Ich war vielleicht eine Stunde früher da. Da würde sie jetzt zeigen, wie weit die göttlichen Zustände sind, dass man sich freut. Ach, ich werde schon wieder eine finden, nicht wahr? Ich freue mich jetzt, dass der die schöne Wohnung hat. Sehr schwer, sehr schwer. Also das erste ist Neid auf Wohnung, wir würden sagen auf Haus, auf Wohnung. Das zweite ist Neid auf gute Abstammung, auf gute Familie, nicht wahr? Ja, der ist adelig, ich bin hier aus einer guten Familie, nicht wahr? Ich bin aus geringer Familie, ja, warum ist denn der aus guter Familie, etc., etc. Auch das kann natürlich da sein, vielleicht heute weniger bei unserem Sozialstaat als früher, wo die Unterschiede stärker waren, nicht? Dann das dritte ist Neid auf Gesundheit und Schönheit, das kann natürlich auch da sein. Man sagt, ja, jetzt ist der so gesund und du bist so ein Grippe. Ja, also, weißt du, der hätte es eigentlich gar nicht so verdient. Du hättest eigentlich viel mehr verdient, dass du gesund bist. Und er ist so schön anzuschauen und du bist so grundhässlich. Ja, also, auch das ist nicht so einfach. Besonders bei einem Weltmenschen, der eben doch seine Persönlichkeit für sein Selbst hält. Und der die Distanz nicht hat. Und das Letzte ist dann der Neid auf den Dhamma. Und dieser Neid ist nämlich sehr häufig. Und der Buddha sagt, es ist der schlimmste Neid. Und ist sehr häufig zu finden. Warum wird jetzt der geehrt in der Gemeinde? Warum kommen die Leute zu dem und schütten ihr Herz aus? Zu mir wendet sich überhaupt niemand. Und alle kommen sie zu dem. Und alle wollen sie von dem was. Und mich beobachtet überhaupt niemand. Und ich weiß doch so viel in der Lehre. Also das ist der Neid auf den Dhamma. Es ist natürlich im Kleinen auch schon die geistigen Qualitäten, oder es wird einer gelobt und man sagt, ja, also der hat wirklich einen Fortschritt gemacht, und den anderen vergisst man völlig, dann irgendwas Nettes ihm zu sagen, nicht wahr? Warum der, warum ich nicht? Ich tue doch eigentlich viel mehr. Dann muss sich jeder erforschen. Es ist nämlich viel leichter, dieser Neid auf den Damo, ist natürlich ein Neid auf geistige Qualitäten, nicht wahr? Und vor allem auf moralische Qualitäten.
Und ihre Anerkennung.
Und ihre Anerkennung. Vor allem ihre Anerkennung eigentlich. Ja. Sehen Sie, es müsste doch so sein, wenn in eine religiöse Gemeinde jemand kommt, der die Lehre schnell fasst, der geistig hervorragend ist, der moralisch hervorragend ist, dass sich da alles freut.
Das freut sich nicht alles.
Das müsste doch so sein. Aber man müsste sich doch freuen, dass ein solcher Mensch da ist, dass ich die Möglichkeit habe, einen solchen, zum Umgang mit einem solchen Menschen, gerade weil ich selber das nicht habe, müsste ich doch sagen, ach, wie glücklich bin ich, dass wir einen solchen Menschen haben. Aber der Neid auf den Damo ist viel häufiger, als man glaubt. Freilich, freilich. Aber es ist der schlimmste Neid, an sich der hässlichste Neid. Und ich möchte sagen, wer den Neid hat in einer religiösen Gemeinde, den bezeichne ich für mich selber nicht vollkommen lauter. Ja, man muss sich doch freuen, man müsste sich doch freuen, wenn jetzt ein Mann oder eine Frau auftaucht, wo man sagt, die Frau bedeutet was für die Gemeinde oder der Mann bedeutet was für die Gemeinde. Und wer sich da nicht mit freuen kann, das nenne ich dann den Neid auf den Damm. Und vor allem, welch ein Glück für mich, welch ein Glück, dass ich jetzt einen solchen Mitwanderer habe, dass jemand da ist, wo ich sehe, wie schön es ist, wenn man die Güte, wenn man die Freundschaft hat. Der ist mir weit an Güte über. Ja, bin ich da nicht froh, wenn so ein Mensch da ist? Man soll sich da mal erforschen und man wird sehen, es ist gar nicht so einfach. Da ist wieder Brahmane, irgendein Weib oder ein Mann, nicht eifersüchtig. Wenn andere Verdienste haben, wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet, geehrt, gefeiert werden, ist er nicht eifersüchtig, nicht neidig, frönt keine Eifersucht. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht. Beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde geraten, in himmlische Welt, oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er da neu geboren wird, viel Vermögen. Das ist der Übergang Brahmane, der zu viel Vermögen führt, dass man dann nicht eifersüchtig ist, wenn andere Verdienste haben, wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet, geehrt, gefeiert werden, nicht eifersüchtig ist, nicht neidig ist, keiner Eifersucht frönt. Aber Sie sehen, da ist immer eine Eigenschaft genannt, die in himmlische Welt führen kann oder in die Menschenwelt. Natürlich ist es nicht die Tat, sondern das, was dahinter steckt, nämlich die Gier, der Hass, die Verblendung oder aber die Gierlosigkeit, die Hasslosigkeit und die Weisheit. Das ist ja das, was führt, was sich aber in den einzelnen Eigenschaften dann zeigt. Da wendet Brahmane irgendein Weib oder ein Mann, Asketen oder Brahmanen keine Gabe zu, keine Speise, keinen Trank, keine Kleidung, keinen Wagen, keine Salben, kein Lager, kein Obdach und kein Licht. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode, abwärts geraten, auf schlechte Pferde zur Tiefe in höllische Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er da neu geboren wird, wenig besitzen. Das ist der Übergang, der zu Armut führt, dass man da Asketen oder Brahmanen keine Gabe zuwendet, Speise und Trank, Kleidung, Wagen, Salben, Lager, Obdach und Licht. Hier gelten natürlich die Asketen und Brahmanen, denen man schenken soll, sind irgendwie hier als die Vertreter der religiösen Idee gemeint. Das war eben so damals. Wir haben keine Asketen und Brahmanen, wir müssen eben für die Buddha-Lehre spenden. Und auch hier, wenn keine Freigebigkeit da ist, dann ist ja nach dem Buddha auch kein Silam da. Denn Silam und Freigebigkeit gehören ja zusammen. Das eine ist der negative Aspekt und der andere ist der positive Aspekt. Und wissen Sie das immer, die Hingabe ist ja Freigebigkeit, die Hingabe, das Opferbringen, Das ist die positive Seite und das andere die negative. Also Silam ohne Freigebigkeit, das gibt es nicht. Und je freigebiger ein Mensch ist, desto losgelöster ist er auch von seiner eigenen Persönlichkeit. Im Buddha-Charita finden sich die schönen Worte, wo es heißt, dass die eigentliche Bestimmung des Reichtums im Spenden besteht. Und das sollte man sich merken. Wie oft wird bei uns gefragt, ist es denn überhaupt ein gutes Karma, reich wiedergeboren zu werden? Für die meisten nicht, aber nur weil sie ihn falsch anwenden, den Reichtum. An sich müsste es wunderbar sein. Wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich für jeden See einen Eisbrecher kaufen, sodass immer eine große Furt Wasser offen ist und die ganzen Schwäne und Wasservögel nicht hungern bräuchten. Also ich wüsste schon, was ich mit dem Geld täte. Ja, für die Butterlehre natürlich. Aber ich will nur sagen, aber auf solche Ideen kommt ein reicher Mensch wirklich nicht. An sich ist der Reichtum ein Glück. Und der Reichtum wird erworben durch Freigebigkeit, durch die Tendenz, möchten, dass die anderen gut haben. Das fällt dann wieder auf mich selbst zurück. Und ein geiziger Mensch wird niemals ein Mensch sein, wo die göttlichen Zustände, ja, ist ja keine Freundschaft für die Lebewesen. Wirkliche Freundschaft für die Lebewesen äußert sich immer mit einer offenen Hand. Da muss ich noch erzählen, wir haben ein Gemeindemitglied, das ist an sich in sehr schlechten Verhältnissen. Aber er ist von einer verschwenderischen Freigebigkeit, wirklich verschwenderischen Freigebigkeit, für seine Verhältnisse. Und ich sage, immer wenn er was gibt, sage ich, aber aus tiefster Erzeugung heraus, das ist zu viel, das können wir sich nicht leisten. Und nach meinem Gefühl ist es wirklich zu viel. Worauf mir sowohl von dem Mann wie von der Frau geantwortet wird, nur was man spendet, das rettet man aus dem brennenden Haus. Und das ist in der Tat bei diesen beiden Menschen so fest verankert, dass sie lieber abends eine Kartoffelsuppe essen, als dass sie nicht spenden würden. Natürlich sehr, sehr schön. Und wir wissen ja auch, dass der Buddha sagt, dass schon um Mensch zu werden eine mäßige Freigebigkeit da sein muss. Wenn man aber auch nur in die Himmelswelten will, dann schon eine verschwenderische Freigebigkeit und geschweige denn der, der nach Nibbana will. Da wendet wieder Brahmane irgendein Weib oder ein Mann Asketen und Brahmanen Gaben zu, Speise, Trank und Kleidung, Wagen und Salben, Lager, Obdach und Licht. Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht. Bei dem Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde geraten in himmlische Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren wird, viel besitzen. Das ist der Übergang, Brahmane, der zu Reichtum führt, dass man das Asketen oder Brahmanen Gaben zuwendet, Speise und Trank und Kleidung, Wagen, Salben, Lager, Obdach und Licht. Da sehen Sie wieder, derjenige, der von verschwenderischer Freigebigkeit ist, kommt in eine höhere Welt, in eine Himmelswelt, von mäßiger Freigebigkeit in ein menschliches Dasein, aber in sehr guten Verhältnissen. Und dann möchte ich doch daran erinnern, es ist doch jetzt der Ministerpräsident von Indien, Shastri, gestorben. Und da hat mir mein Mann in der Zeitung vorgelesen, beim Regierungsantritt sagte er, als man ihn aufforderte, jetzt in den Palast von Nehru, glaube ich, zu ziehen, sagte er, nein, das würde ihm nicht gebühren, wo es so viel Elend auf der Welt gibt und so viele arme Menschen, er bleibt in seiner kleinen, bescheidenen Wohnung, wie er ja auch keinen Gehalt angenommen hat, sondern sein Gehalt sollte für den armen Menschen, wo es ja in Indien genügend gibt, verwendet werden. Übrigens, der Radha Krishna nimmt auch keinen Gehalt. Auch sein Gehalt stellt er zur Verfügung für die armen Indiens. Auch das ist Freigebigkeit, Hingabe. Einen solchen Staatsmann findet man bei uns nicht mehr. Da ist Brahmane irgendein Weib oder ein Mann, gefühllos und stolz. Er grüßt keinen, der Gruß verdient, erhebt sich vor keinen, vor dem man sich erheben soll, bietet keinem Sitz an, wen ein Sitz gebührt, weicht auf dem Wege nicht aus, wem auszuweichen ist, hält einen Wert zu haltenden nicht wert, schätzt einen hochzuschätzenden nicht hoch, achtet keinen Achtbaren, ehrt keinen Ehrwürdigen. da lässt ihn solches Wirken also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode, abwärts geraten auf schlechte Pferde, zur Tiefe in die Nirei-Heile. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren wird, in niedriger Familie wiedergeboren. Das ist der Übergang Brahmane, der in eine niedrige Familie führt, dass man da gefühllos und stolz ist, keinen Gruß den Gruß verdient, sich vor keinem erhebt, vor dem man sich erheben soll, keinen Sitz anbietet, wenn ein Sitz gebührt, auf dem Wege nicht ausweicht, wem auszuweichen ist, einen Wertzuhaltenden nicht werthält, einen Hochzuschätzenden nicht hochschätzt, keinen Achtbaren achtet, keinen Ehrwürdigen ehrt. Das klingt uns doch fast etwas paradox, dass das allein in die Hölle führen soll. Und doch führt es in die Hölle. Und zwar nicht wegen den Taten, sondern wegen der Geistesausrichtung. Zu diesem Verehrungswürdigen gehören ja nach der Buddha-Lehre vor allem die Eltern, dann die Asketen, die religiösen Lehrer, die man hat, dann auch die alten Menschen, die man ja, jedem Alten sollte man ja eine gute Reise für seine Ewigkeit, für seine zukünftige Weltenwanderung wünschen. Und es ist schon etwas Grundhässliches, wenn man einem alten Menschen nicht mit Achtung begegnet, der ja, mag er sein, wie er will, doch sehr kurz vor der Abreise steht. Und wer das nicht hat, der hat eben eine so hässliche Geistesausrichtung, dass er insofern für die Hölle weit ist. Insofern. Da ist wie der Brahmane irgendein Mann oder eine Frau nicht gefühllos, nicht stolz. Grüßt, wenn einer Gruß verdient, erhebt sich, wenn man sich vor einem erheben soll, bietet Sitz an, wem Sitz gebührt, weicht auf dem Wege aus, wem auszuweichen ist, hält einen wertzuhaltenden Wert, schätzt einen hochzuschätzenden hoch, achtet einen Achtbaren, ehrt einen Ehrwürdigen. Da lässt ihn solches Wirken also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde geraten, in göttliche Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren wird, in einer guten Familie wieder erscheinen. Das ist der Übergang Brahmane, der in eine gute Familie führt, dass man da nicht gefühllos ist, nicht stolz ist, grüßt, wenn einer Gruß verdient, sich erhebt, wenn man sich vor einem erheben soll, Sitz anbietet, wem ein Sitz gebührt, auf dem Wege ausweicht, wem auszuweichen ist, einen wertzuhaltenden Wert hält, einen hochzuschätzenden hochschätzt, einen Achtbaren achtet, einen Ehrwürdigen ehrt. Da denke ich daran, wie der Mahathera hat jeden Geistlichen eigentlich fast sein ganzes Leben zuerst gegrüßt. Ob der 30 Jahre oder 25 Jahre alt war und er war 70 oder 75, war vollkommen gleich. Er hat ihn zuerst gegrüßt als Vertreter der religiösen Idee. Wie der im Übrigen war, das war ihm vollkommen gleich. Und es existiert hier sogar noch ein Ordner, ein sehr netter Briefwechsel. Da war früher dieser Pfarrer Ludwig hier, den er auch immer zuerst gegrüßt hat. Der Mahathera ist mal nach Geltendorf gefahren und da ist er in diese Wälder dann aus spazieren gegangen. Und da sieht er einen Herrn und weiß nicht, momentan denkt er sich, ist er jetzt das, der Pfarrer Ludwig oder nicht? Und dann war er schon vorbei und zu Hause hat er sich gedacht, natürlich war er das. Und dann hat er einen Brief geschrieben und hat ihm geschrieben, er bittet ihn um Entschuldigung, er hat ihn nicht gleich gekannt. Worauf der Pfarrer natürlich sehr, sehr nett gedankt hat. Und er hatte schon gedacht, dass er ihn nicht erkannt hat. Aber ich will nur sagen, er hat jeden Geistlichen zuerst gegrüßt. Er hat aber auch jeden alten Mann oder alte Frau zuerst gegrüßt. Immer. Natürlich in der Stadt geht das nicht, aber am Land oder wie wir in Mallorca waren, da waren die Spanier, die waren ja immer völlig außer sich. Ja, Caombre, sind sie denn völlig verrückt? Hieß es da immer nur, wenn er mit irgendeinem Senior ging, nicht wahr? Und er hat irgendeinen alten Bauern zuerst gegrüßt. Das war für diese Leute völlig unmöglich. Und er hat auch immer geschaut, dass ich als Kind, ich musste jeden Alten muss ich zuerst grüßen, und zwar sehr nett grüßen. Und wehe, wenn da einer mal einen Leiterwagen fuhr, da haben wir beide haben dann an den Wagen gezogen und der alte Mann ist daneben gelaufen. So hat er es eigentlich sein ganzes Leben gehandhabt. Jetzt kommt noch etwas sehr Schönes zum Schluss. Da ist Brahmane irgendein Weib oder ein Mann einem Asketen oder einem Brahmanen begegnet und erkundigt sich nicht. Was ist heilsam, Herr? Was ist unheilsam? Was ist zu tadeln und was ist nicht zu tadeln? Was sollte geübt werden und was sollte nicht geübt werden? Was kann mir, indem ich es tue, lange zum Unheil und Leiden gereichen? Und was kann mir, indem ich es nicht tue, lange zum Wohle und Heile gereichen? Da lässt ihn solches wirken, also vollzogen, also vollbracht, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode, abwärts geraten auf schlechte Pferde zur Tiefe in höllische Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren ist, wenig Weisheit besitzen. Das ist der Übergang Brahmane, der zu wenig Weisheit führt, dass man da einem Asketen oder einem Brahmanen begegnet und sich nicht erkundigt, was ist heilsam, o Herr, was ist unheilsam, was ist zu tadeln und was ist nicht zu tadeln, was kann mir, indem ich es tue, lange zum Unheil und Leiden gereichen und was kann mir, indem ich es nicht tue, lange zum Wohle und Heile gereichen. Sind das nicht die allermeisten Menschen? Wer von den Menschen erkundigt sich, was muss ich tun, damit es mir zum Heile gereicht? Und was muss ich nicht tun, damit es mir nicht zum Unheil oder zum Heile gereicht? Wer erkundigt sich überhaupt nur danach? Man könnte fast die ganzen Menschen in diese zwei Arten von Menschen einteilen. Für die allermeisten Menschen war es sinnlos, dass ein Lao Tse gelebt hat,
ein Sokrates gelebt hat,
geschweige denn ein Buddha gelebt hat. Für die allermeisten Menschen hätten diese großen Genien der Menschheit gar nicht da sein brauchen. Sie existieren gar nicht für sie. Die meisten sind auch so eingebildet, dass sie sich sagen, ich brauche keinen Wegweiser, ich brauche keinen Führer, ich brauche keinen religiösen Lehrer, ich schaffe das ganz alleine. Und das sind doch nun sehr, sehr viele. Letzten Endes ist es ein Hanebücher der Asnemanung, der dahinter sich verbirgt. Denn wer würde auch nur irgendeinen Beruf ergreifen wollen und sagen, ich brauche zu keinem Meister gehen, ich brauche kein Studium zu machen, ich werde Arzt, ohne dass ich auf eine Universität gehe, ohne dass ich je in einem Krankenhaus praktiziere. Ich werde ein Schuster, ich werde ein Schreiner, ich werde ein Handwerker, ohne dass ich je zu einem Meister gehe. Das mache ich alles aus mir allein. Aber in religiösen Dingen, da braucht man keinen der großen Geister zu befragen. Und das sind die allerwenigsten Menschen, die überhaupt nur den Wunsch haben, sich zu informieren, was ist heilsam und was ist unheilsam. Gibt es einen Weg, meine große Zukunft nach dem Tode zu sichern? Oder gibt es keinen Weg? Was muss ich tun? Was muss ich üben? Was muss ich pflegen? Und was muss ich unterlassen? Sind sehr selten. Drum fangen Sie mal ein solches Gespräch in einer Gesellschaft an und in dem Augenblick sind Sie unmöglich. Das nennt aber nun der Buddha diese Interesselosigkeit überhaupt an dem religiösen Problem, die ja hier ausgedrückt ist, ist auch der Weg in die Abgründe des Daseins.
Die Tierwelt.
Ja, vor allem das Tier natürlich. Ja, ich habe auch heute das ganz recht mit Herrn Lidl gesprochen. Ein Tier ist nicht schlecht, mein Hund ist nicht schlecht, mein Ajax ist nicht schlecht. Nicht, was nicht ist schlecht ist, überhaupt nicht, da er isst gern, er wandert gern, er freut sich am Spazierengehen. Aber er hat keinerlei höhere Interessen. Die Idee, was muss ich tun, damit ich besser werde, die kommt ihm überhaupt nicht. Aber kommt sie denn den Menschen? Den wenigsten Menschen kommt sie. Und insoweit gehen sie bereits den Weg nach abwärts. Und weil sie sich überhaupt nicht erkundigen, kommt dann die ganze Übertretung auf der anderen Sila kommt dazu, wenn es gerade in ihren Kram passt, wenn es ihrem Egoismus dient. Dann werden sämtliche Silas eben übertreten. Also man könnte direkt die Menschheit in diese zwei Arten von Menschen einteilen. In die einen, die sich erkundigen, was ist heilsam und was ist unheilsam. Dann möchte man sagen, glücklich die Menschen, für die es einen Lao Tse gibt, für die es einen Sokrates gibt, für die es einen Plotinus gibt und gar für die es einen Buddha gibt. Das sind die glücklichen Menschen.
Also religiös und nicht religiös.
Und religiös und nicht religiös. Wissen Sie, dazu kommt aber noch, sagen wir, die große Masse der Christen, die in diesen Glauben hineingeboren sind, die sich aber auch nicht erkundigen. Das bisschen religiöses Gefühl, das sie haben, das ist ganz wenig, führt nie so weit, dass sie sich erkundigen werden. Ist das nun vernünftig? Ist das so? Ist das wirklich so? Sondern sie gehen halt in ihre Kirche, nicht wahr? Es ist eben so wenig, dass es auch zu keinem Erkundigen kommt. Es ist ein bisschen da. Nicht? Dann laufen Sie in die Kirche, darum nehmen Sie die Sakramente. Aber sich wirklich zu erkundigen, nein, Sie suchen nicht, Sie sind keine Wahrheitssucher. Es ist zu wenig religiöses Gefühl da. Denn letzten Endes erinnern sich, wie der Buddha sagt, von all den Asketen, die ihr kennt, ist nur ein einziger in die Himmelswelt gelangt. Der aber glaubt an eigene Tat und eigenes Handeln. Also ein Christ, der nur an Gnade glaubt, wenn er nicht an eigene Tat zumindest mitglaubt und sich wirklich ernsthaft anstrengt, wird nie was Besonderes daraus werden. Abgesehen davon, dass er ja auch nur ein kleines Stück Weg kennt. Denn seine Nächstenliebe erstreckt sich ja im Allgemeinen, im besten Falle eigentlich nur auf die Menschen. Weil die Tiere hörte sie schon auf. Da ist wieder Brahmane, irgendein Weib oder ein Mann, einem Asketen oder einem Brahmanen begegnet und erkundigt sich, was ist heilsam, o Herr, was ist unheilsam, was zu tadeln und was nicht zu tadeln, was zu üben und was nicht zu üben. Was kann mir, indem ich es tue, lange zum Unglück und Leiden gereichen? Und was kann mir, indem ich es tue, lange zum Glück und zum Heil gereichen? Da lässt ihn solches Wirken also vollzogen, also vollbracht. Beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde geraten, in göttliche Welt. Da sehen Sie diese tiefe Sehnsucht, den Pfad zu gehen, diese gute Willenstendenz, die da dahinter steckt, die bringt eben einen Menschen dann in himmlische Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er dann neu geboren wird, von großer Weisheit sein.
Der Mater hat oft zu mir gesagt, hast du schon einmal einen Menschen gesehen, der mehr Verstand haben möchte als er? Hat er oft gesagt.
Aber vielleicht kommt man gerade als Buddha-Jünger dazu, dass man sich dass man irgendwie doch um Weisheit wirbt und da hofft, wenn man wieder geboren wird, dass man mit mehr Weisheit anfängt, als man in diesem Leben angefangen hat, dass man nicht die ganzen Umwege machen muss, die meisten eben machen mussten, nicht? Dass dann schon mehr Weisheit da ist. Man muss ja nicht jedes Mal alles wieder erleben und alle Dummheiten wieder von vorn machen. Wissen Sie, es wäre überhaupt mal ganz interessant, man könnte die Buddha-Lehre mal von einem ganz anderen Blickwinkel darstellen, nämlich die gesamte Lehre in die vier göttlichen Zustände bringen Sie rein. Woher kommt denn die Güte, die Freundschaft? Doch nur aus der Erkenntnis, im höheren Sinne, doch nur aus der Erkenntnis des Leidens. Des Leidens und der Entstehung des Leidens. Je mehr ich das Leiden sehe, in dem ich verquickt bin, in dem die anderen verquickt sind, umso mehr Freundschaft habe ich. Und je weniger ich das Leid des anderen sehe, umso weniger wirkliche Freundschaft habe ich. Kann ich gar nicht haben. Also ist tatsächlich die Durchdringung der ersten und zweiten hohen Wahrheit vom Leiden ist die Quelle der Freundschaft und des Mitgefühls. Während die dritte hohe Wahrheit vom Leiden die Quelle der Mitfreude ist. Es gibt eine Überwindung. Nicht wahr? Es gibt einen drinnen und mit jeder Tat, wo ich sehe am anderen, der ringt, der hat eine gute Tat der Loslösung vollbracht, der hat sich irgendetwas entäußert, der hat ein Opfer gebracht. Das ist die Freude. Der ist auf dem Pfade. Der ist auf dem Pfade, ein Silavato zu werden. Er ist auf dem Pfade, gütiger zu werden. Dieser Mensch ist ganz ohne Güte auf die Welt gekommen. Ich habe doch das gesehen, wie ungütig war. Ich kenne verschiedene, die sehr ungütig waren vor 10 Jahren. Und wo ich ohne weiteres sagen kann, sie sind heute sehr liebenswerte Menschen geworden. Sehr mitfühlend geworden. Ja, das sind doch alles Dinge der Mitfreude. Und das ist in der dritten hohen Wahrheit vom Leiden. Nämlich in der Überwindung des Leidens. Denn die ist ja auch eine Stufenweise. Und dann der Pfad. Der Pfad, der als höchstes in dem Gleichmut gegenüber der Persönlichkeit und den Sinnenfreuden gipfelt. Ich meine, da könnte man tatsächlich eine Darstellung der Buddha-Lehre in den göttlichen Zuständen bringen. Und mit den Worten des Mahatera belegen. Weil die göttlichen Zustände sind der praktische Aspekt. Es ist der rein praktische Aspekt, während die vier hohen Wahrheiten vom Leiden der erkenntnismäßige Aspekt sind, möchte ich sagen. Eben nur die drei Merkmale, vergänglich, leidbringend, nicht das selbst. Das ist der erkenntnismäßige. Das andere ist dann die Praxis, die aus dieser Erkenntnis zu folgen hat. Denn je lebendiger das Anatta, je mehr ich hier die Last von dem Träger der Last unterscheiden kann, umso mehr Freundschaft kann ich doch haben. Und je mehr ich sie identifiziere, wenn ich sage, das ist der andere ist diese beleidigte, ewig beleidigte Persönlichkeit, schwer dann Freundschaft zu haben. Aber wenn ich sage, nein, das ist ja seine Bürde, das ist ja seine Last, von der er sich ja befreien möchte, dann bringe ich Mitgefühl und Verstehen auf.
Und gerade die vier göttlichen Zustände haben es mir irgendwie... Ich bin auch einer jener Menschen, die ungültig auf die Welt gekommen sind. Ich habe sehr wenig Mitgefühl gehabt und sehr ungültig gewesen. Und irgendwie fühle ich, auf diesem Wege komme ich am leichtesten weiter. Das ist für mich der glückbringendste Weg. Verbunden mit den vier heiligen Wahrheiten und den drei Merkmalen natürlich. Aber es ist der praktische, Aspekt der Buddha-Lehre. Wo die Erkenntnis und das Schauen vom Leiden und seiner Entstehung nicht zur Freundschaft wird, da ist irgendetwas faul. Da muss ja was faul sein. Das muss die Konsequenz sein. Da ist wieder Brahmane, irgendein Weib oder ein Mann, eine Masketen oder Brahmanen begegnet und erkundigt sich, was ist heilsam, o Herr, was ist unheilsam, was ist zu tadeln und was ist nicht zu tadeln, was ist zu üben und was ist nicht zu üben, was kann mir, indem ich es tue, lange zum Unglück und Leiden gereichen und was kann mir wieder, indem ich es tue, lange zum Glück und Heile gereichen. Da lässt ihn solches Wirken also vollzogen, also vollbracht. Beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode auf gute Fährte geraten, in göttliche Welt. Oder wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er da neu geboren wird, von großer Weisheit sein. Das ist der Übergang, Brahmane, der zu großer Weisheit führt, dass man deinem Asketen oder einem Brahmanen begegnet und sich erkundigt. Was ist heilsam, o Herr, was ist unheilsam? Was ist zu tadeln und was ist nicht zu tadeln? Was ist zu üben und was ist nicht zu üben? Was kann mir, indem ich es tue, lange zum Unglück und Leiden gereichen? Und was kann mir, indem ich es tue, lange zum Glück und Heil gereichen? So lässt dem Brahmane der Übergang, der zu kurzem Leben führt, kurzlebig werden. Es ist so schön, dieses Wort Übergang, darüber nachdenken. Der Übergang, der zu langem Leben führt, langlebig werden. Der Übergang, der zu vielen Krankheiten führt, zu vielen Krankheiten besitzen. Der Übergang, der zu wenig Krankheiten führt, wenig Krankheiten besitzen. Der Übergang, der zu Hässlichkeit führt, hässlich werden. Der Übergang, der zur Schönheit führt, schön werden. Der Übergang, der zu wenig Vermögen führt, wenig vermögend werden. Der Übergang, der zu viel Vermögen führt, viel vermögend werden. Der Übergang, der zu Armut führt, arm werden. Der Übergang, der zu Reichtum führt, reich werden. Der Übergang, der in eine niedere Familie führt, in eine niedere Familie führen. Der Übergang, der zu hoher Familie führt, hohe Familie führen. Der Übergang, der zu wenig Weisheit führt, zu wenig Weisheit führen. Der Übergang, der zu viel Weisheit führt, viel Weisheit besitzen. Eigner der Werke, Brahmane sind die Wesen, Erben der Werke, Kinder der Werke. Die Tat ist ihr Besitz. Die Tat ist das Geschlecht, dem sie verwandt sind. Die Tat ist ihre Zuflucht. Die Tat scheidet die Wesen nach Verkommenheit und Vorzüglichkeit. Nach dieser Rede sprach Supu, der junge Brahmane, der Sohn Poteyos, zum Erhabenen also. Vortrefflich, o Gotamo, vortrefflich. Gleich wie etwa, o Gotamo, wenn einer Verkehrtes aufkehrte oder Verdecktes enthüllte oder verirrtenden Weg wiese oder Licht in die Finsternis brächte. Wer Augen hat, wird die Dinge sehen. Ebenso auch ist vom Herrn Gotamo die Wirklichkeit gar mannigfach dargelegt worden. Und so nehme ich bei Herrn Gotamo Zuflucht, bei der Lehre und bei der Gemeinschaft der erlesenen Jünger. Als Anhänger möge mich Herr Gotamo betrachten, von heute an zeitlebens betreuen. Ja, wenn wir durch die Buddha-Lehre dazu gekommen sind, festzustellen, Meister ist der Erhabene, Jünger bin ich, der Erhabene weiß, ich weiß nicht, dann werden wir auch das Glück zu schätzen wissen, dass wir den Pfad gefunden haben. Denn wie gesagt, es sind wenige, wenige Menschen, die wissen, dass heute noch die Lehre eines vollkommen Erwachten auf der Welt leuchtet. Wir sind zu dieser Lehre aufgetaucht, aus den Äonen unserer Weltenwanderung. Wenn wir sie jetzt nicht benutzen und jetzt nicht verwirklichen, so ist kaum anzunehmen, dass wir in weiteren Äonen wieder das Glück haben werden, diese Lehre zu finden.